Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Wernigerode Podcast und freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, dass Sie zuhören. Ich habe heute einen auch durchaus bekannten Gast bei mir im Rathaus, der natürlich musikalische Wurzeln hat, wenn man so will, und auch musikalisch wirkt in der Stadt Wernigerode. Nämlich, ich freue mich, dass Robert Göstl heute hier bei mir zu Gast ist, der ja seit 2021 künstlerischer Leiter des Rundfunk-Jugendchors Wernigerode ist und damit auch Koordinator für Musik am Landesmusikgymnasium. Herr Göstl, schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung, als ganz junger Wernigeröder in diese Reihe mit aufgenommen zu werden, ist natürlich eine tolle Sache. Mir geht's blendend. Ich komme gerade aus dem Konzerthaus, habe mit meinem Chor musizieren dürfen dort in diesem wunderbaren Saal und noch dazu für ein absolut unterdurchschnittlich junges Publikum, nämlich für die Schülerinnen und Schüler des Wernigeröder Gymnasiums.
Und was war der Anlass, dass Sie mit dem Chor dort waren und gespielt haben? Gab es einen Grund?
Es sind die üblichen, alljährlich stattfindenden Schülerkonzerte, okay, bei denen man versucht, das Orchester in Kontakt zu bekommen mit den Schülerinnen und Schülern. Und da haben wir diesmal durchaus aus häuslicher Nähe auch geboren, die Idee gehabt, den Rundfunk-Jugendchor mit einzubeziehen. Und das war eine ganz fantastische Sache.
Schön. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich würde Sie ein wenig vorstellen, ein wenig berichten aus Ihrem Wirken und dann meine 5 Fragen stellen, die ich jedem Gast stelle. Sie sind, und man kann es auch ein bisschen hören, 1969 in Regensburg geboren und sind dann aufgewachsen in Deuerlingen. Das ist ein Ort mit 2000 Einwohnern. Wie kann ich mir Deuerlingen vorstellen oder der Zuhörer?
Stellen Sie sich Deuerlingen zwar ohne Alpen, aber ansonsten als kitschigen, mit einer Barockkirche ausgestatteten bayerischen Ort vor.
Das klingt gut.
Das ist gut.
Und dort haben Sie auch bis 2019 gelebt?
Das ist richtig, ja.
Und sind dann nach Wernigerode gezogen?
Ja. Ganz genau.
In Deuerlingen waren Sie Gründer des Singkreis Deuerlingen, wenn das so richtig ist, mit 3 Chorgruppen über 30 Jahre lang. Und phasenweise hatten Sie 150 singende Menschen in diesem kleinen Ort. Das ist im Verhältnis zur Einwohnerschaft schon relativ viel Menschen, die singen, richtig? Warum gab es da so eine Musiktradition?
Ja, durch Ihr Wirken? Das ist sehr viel. Ich hoffe auch durch mein Wirken. Bloß eine kleine Korrektur ist ja ganz wichtig. Mein Vater hat diesen Chor gegründet.
Alles klar.
Und von dem habe ich dann diese Arbeit übernommen und weitergeführt. Ja, ich denke, ich meine, wenn man jetzt schlecht wirken würde, dann würden die Leute mit den Füßen abstimmen, wie das bei Chören durchaus ebenso üblich ist.
Ja.
Und von daher hoffe ich, dass ich da viel geben konnte. Ich habe allerdings auch, so wie bis jetzt an jeder Stelle, an der ich gearbeitet habe, nicht nur viel gegeben, sondern auch sehr, sehr viel geschenkt bekommen. Gerade mit der Arbeit mit den Kleinen, das ist etwas, was mir heute manchmal fast fehlt. Ne? Also so mit dem Vorschulalter dann zu singen, ist nochmal eine andere Nummer als mit dem Rundfunk-Jugendchor. Ja.
Sie haben studiert Kirchenmusik in Regensburg und Chordirigieren in Würzburg und waren dann auch beteiligt über 10 Jahre lang an der Reform und am Aufbau der Vorchorarbeit der Regensburger Domspatzen. Das ist beachtlich, wie ich finde. Und dann von 2008 bis 2021 Professor für Kinder- und Jugendchorleitung sowie Chordirigieren in Köln. Also eine beachtliche Lebensstation. Und dann haben Sie an der Leitung und Wiederaufbau des Deutschen Jugendkammerchors mitgewirkt und sind dann, und das hatte ich ja erwähnt, seit 21 künstlerischer Leiter hier in Wernigerode beim Rundfunk-Jugendchor. Wie sind Sie nach Wernigerode gekommen? Wie haben Sie davon erfahren, dass hier diese Position da ist? Und wie hat sich das ergeben?
Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Also nach Wernigerode gekommen, so müssen wir das trennen, bin ich der Liebe wegen und nicht der Musik wegen und nicht der Stelle wegen. Dann war ich mit dieser Liebe in der Stadt unterwegs und Herr Habermann, der damals ja den Rundfunk-Jugendchor noch geleitet hat, hat mich zuerst sehr erstaunt. Wir kannten uns vorher schon in der Stadt getroffen. Dann in meinem Facebook-Status gelesen, dass ich meinen Wohnort geändert habe. Ich bin also zuerst hierher gezogen und habe dann am Landesgymnasium angefangen. Und dann hat er zu mir Kontakt aufgenommen. Er ist nochmal Vater geworden, geht in Elternzeit, ob ich mir eine Vertretung vorstellen könnte. Aus dem Gedanken der Vertretung ist dann im Weiterspinnen die Idee gekommen, dass er vielleicht doch sich ganz zurückziehen möchte. Und so hat sich das eigentlich peu à peu ergeben. Also ich bin im Grunde genommen zufällig Leiter des Rundfunk-Jugendchors Wernigerode.
Spannende Geschichte. Und Sie sind jetzt aber, kann man das so sagen, in Wernigerode angekommen und fühlen sich ja auch wohl Oder vermissen Sie Deuerlingen? Sicherlich, weil es die Heimat ist, nehme ich an. Ne?
Aber beides ist richtig, ganz genau. Also ich bin definitiv in Wernigerode angekommen, weil hier viele sehr, sehr liebe Menschen, sehr liebe Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe. Und vor allem, weil mir die jungen Menschen bei uns an der Schule dieses Ankommen von Anfang an enorm leicht gemacht haben. Aber der Bayer müsste lügen, wenn ihm nicht eben diese dörfliche Heimat und dann natürlich auch die Mutter und der Bruder, die dort noch leben.
Verstehe.
Jetzt auch seit 18. September mein kleiner Enkel, wenn ihm die nicht ein bisschen fehlen würden. Und man versucht das eben dann per Auto oder per Bahn ab und zu überbrücken.
Dann sind Sie Autor von 4 Büchern. Was ist das zum Beispiel für ein Buch? Was kann ich mir...
Das sind 2 Bücher, die sich auf das Feld der Kinderchorleitung beziehen, okay. Kinder- und Jugendchorleitung. Das war mein erstes und jetzt mein letztes. Und in der Zwischenzeit habe ich ein 2-bändiges Werk geschrieben, das sich ganz allgemein mit der Chorleitung befasst. Also sind Lehrbücher. Mhm.
Dann hatten Sie internationale Gastdirigate, Sie hatten eine Jury- und Kosttätigkeit in Europa, in Asien, Nord- und Lateinamerika, sind also auch schon viel umhergekommen. Und Sie sind natürlich auch im Ehrenamt aktiv, hätte man sich nicht anders vorstellen können, nämlich über 15 Jahre Vorsitzender des Singkreis Deuerlingen. Und 2010 bis 2014 waren Sie Vorsitzender der Deutschen Chorjugend und Mitglied im Artistic Council des Europäischen Netzwerks für Profiköre TENSO. Das ist also, klingt nach sehr viel Arbeit.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jemals dieses Laster ablegen kann, mir ein bisschen zu viel aufzuhalsen, aber
kenn ich.
Die Dinge, ja, kann ich mir vorstellen, aber die Dinge, die ich da tue und die sich da anbieten, waren einfach immer zu interessant. Übrigens ist auch jetzt dieser Vorsitz der Deutschen Chorjugend etwas, was dann unmittelbar mit dem Rundfunk-Jugendchor auch zu tun hat, denn aus dieser Zeit stammen die Kontakte, die uns jetzt die Japanreise im November eröffnet haben. Also die Welt in der Musik ist da dann sehr, sehr klein und man tut eigentlich nichts nur um einer Aktivität willen, sondern das hat dann immer wieder Früchte. Von daher versucht man natürlich auch, ich war ja auch freiberuflich unterwegs, versucht man natürlich auch sämtliche Kontakte zu nutzen und zu pflegen.
Vielen Dank für doch Ihre, wie ich finde, beachtliche Biografie und für Ihre zahlreichen Stationen in Ihrem bisherigen Wirken. Ich würde zu den Fragen kommen, um Sie etwas näher kennenzulernen. Welches Buch lesen Sie gerade und warum?
Was wir sind und was wir sein könnten, ist ein Buch von Gerald Hüther, den ich in den letzten Jahren immer mehr schätzen gelernt habe. Ist ein Neurobiologe, der aber dann eigentlich aus seiner rein wissenschaftlich-neurobiologischen Arbeit sich verabschiedet hat, war im Max-Planck-Institut in Göttingen und der sich jetzt sehr damit beschäftigt, wie diese neurobiologischen Erkenntnisse, also die Erkenntnisse darüber, wie sich das Gehirn über die gesamte Lebenszeit entwickelt, wie die Auswirkungen haben, vor allem auf die eigene psychische und physische Gesundheit und dann auch gesellschaftlich. Also ein hochspannendes Thema. Was wir sind und was wir sein könnten, konkret ist das Buch, das sich damit beschäftigt, wie wir auch in unserem Schul- und Bildungssystem durchaus neue Wege gehen könnten, um nachhaltiger zu lernen, um die jungen Menschen für die nicht ganz einfache Welt, in die wir sie entlassen werden, zu wappnen.
Interessant, vielen Dank. Welches ist Ihr Lieblingsreiseziel?
Der kleine Ort Au im Bregenzer Wald.
Wie kommt es dazu, dass das Ihr Lieblingsreiseziel ist?
Es wird Sie nicht wundern, es hat mit Musik zu tun.
Ja,
Hast du gedacht. In einem Hotel in Au gibt es eine Reihe, jeden Dienstagabend, die vom Konservatorium Feldkirch betreut wird. Dort sind Musikerinnen und Musiker, Studierende und Studierende immer wieder zu Gast. Und da gab es im August 2016 eine Vakanz. Die Dame an der Rezeption, die das organisiert hat, hat bei mir früher im Deutschen Jugendkammerchor gesungen, hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, ob ich da Zeit hätte und mit 4, 5 Leuten kommen könnte, einen Abend zu musizieren. Das haben wir gemacht. Wir haben dann feudal genächtigt und gespeist. Und seither ist dieses Hotel eins meiner Lieblingshotels. Ein richtiger Rückzugsort.
Dann die dritte Frage, welcher Person würden Sie gerne einmal begegnen, ob noch lebend oder schon verstorben? Haben Sie jemanden?
Da gibt es jetzt wirklich sehr, sehr viele.
Das glaube ich.
Ich denke, dass eine der spannendsten Begegnungen sein müsste mit Sir Simon Rattle, dem ehemaligen Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker. Und ich habe ihn aus der Ferne, aber doch auch aus der Nähe, weil ich mit Simon Halsey zusammengearbeitet habe, mit seinem Chordirektor, kennengelernt in seiner unglaublich innovativen Arbeit. Also was mich an ihm fasziniert, ist neben der musikalischen, künstlerischen Exzellenz, dass er immer wieder neue Wege geht, die Musik zu den Menschen zu bringen und Konzertformate aufbricht, neue Konzertorte sucht, hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Und davon so einen Funken zu bekommen, mitzubekommen, das wäre schon toll.
Vierte Frage, welchen Beruf würden Sie erlernen, wenn Sie noch einmal völlig neu in das Berufsleben starten würden?
Ich würde nichts anderes tun,
ehrlich,
als ich jetzt bin. Ist es tatsächlich so, ja. Also ich könnte mir zwar auch jetzt durchaus andere Berufe vorstellen, ja.
Was wäre da so auf der Liste, wenn das jetzt, wenn man jetzt sagen würde, also ihr Beruf als Dirigent und auch als Lehrer, Pädagoge geht nicht? Was käme dann so danach?
Danach käme, allerdings ist das jetzt mit dem Augenzwinkern zu verstehen, Kultusminister ohne Ministerpräsident und Partei im Rücken, sodass ich wirklich die Schullandschaft ganz frei nach meiner und nach Herrn Hüthers Vorstellungen umgestalten kann. Das wäre, also da würde ich zugreifen.
Starke Antwort.
Ja. Danke.
Ja, das wäre auch nachdenkenswert, was man da so für Möglichkeiten hätte, ne? Das ist ja der Punkt.
Wohl wahr, ja.
Letzte Frage. Auf welchen Alltagsgegenstand könnten Sie überhaupt nicht verzichten und warum?
Das ist jetzt ganz einfach, das ist die Kaffeemaschine.
Okay.
Die leitet mein Morgenritual ein. Ich stehe spätestens um 5 Uhr morgens auf.
Spätestens?
Spätestens, ja. Okay. Meistens 4.30 Uhr, auch nie mit Wecker, sondern einfach.
Warum so früh?
Ja, darf ich da nachfragen? Das habe ich von meiner Mutter geerbt.
Echt?
Also
innerer Wecker?
Ich habe noch im Ohr die Holzpantoffel auf der Holztreppe. Zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr, wenn meine Mutter das erste Mal in den Waschraum gegangen ist, das höre ich heute noch. Und ich habe tatsächlich eigentlich fast nie einen Wecker gebraucht, also außer eben bei Zeitumstellungen, Jetlags und
Dingen. Ja. Sie sind also ein klassischer Frühaufsteher?
Ich bin sowas von Lerche, also es ist unglaublich.
Okay, also die Kaffeemaschine.
Ja
das kann ich gut nachvollziehen. Vielen Dank für Ihre Antworten, die Sie uns ein wenig näher gebracht haben. Jetzt würde ich natürlich gerne ein wenig über das Landesmusikgymnasium und natürlich auch über den Rundfunk-Jugendchor sprechen und vielleicht auch so ein bisschen Ihre Sicht auf die Kulturlandschaft und die Musiklandschaft in Wernigerode, wie Sie das so einschätzen. Aber ich fange vielleicht mal mit einer etwas witzigeren Frage an. Nun bin ich jemand, der sehr gerne Musik hört, ganz unterschiedlichster Richtungen, Klassik bis über Rock und Pop. Ich bin da völlig offen. Ich kann fast keinen Tag eigentlich verbringen ohne Musik, bin auch ein großer Plattensammler, ich mag Vinyl, und versuche da mich ein bisschen mit zu beschäftigen, wenn ich mal Zeit habe und singe auch gerne mit für mich allein. Mhm. Aber jeder, der das mit angehört hat, hat ja bisher gesagt, du kannst überhaupt nicht singen, ist unerträglich. Mhm. Jetzt die Frage an Sie als Experten, kann man da eigentlich was machen, wenn jemand augenscheinlich überhaupt nicht singen kann, den so zu schulen, dass man hinterher Leute, die ihn anhören, sagen, jetzt kann er es irgendwie? Oder gibt es einfach Menschen, die gerne singen, aber da ist Hopfen und Malz verloren, aus denen kann man nie etwas machen? Das hört sich immer schlimmer an.
Das ist eine der zentralen Fragen, die ich mich während meiner Hochschulzeit auch beschäftige.
Ja.
Natürlich mehr fokussiert auf Kinder dann, aber die ganz klare Antwort ist, meiner Meinung nach kann jeder Mensch, dessen Gehör und natürlich auch neuronal jetzt im Gehirn und dessen Stimmbänder physisch gesund sind. Mhm. Geben Sie mir 4x30 Minuten in einem geschützten Rahmen und Sie werden sich wundern, wie Sie singen.
Tatsächlich, ja.
Aha. Biete ich Ihnen an.
Spannend. Vielleicht nehme ich das mal an. Vielleicht kann mein Umfeld kann es dann besser ertragen, wenn ich irgendwelche Lieder damit singe. Dankeschön für die etwas augenzwinkernde Frage. Ja, Rundfunk, Jugendchor, Landesmusikgymnasium für Musik. Mich interessiert natürlich aus Ihrer Zeit, die ja noch relativ kurz ist in Ihrer Funktion. Wie nehmen Sie Wernigerode als Chorstadt? Ich glaube, das weiß jemand. Wie nehmen Sie diese Einbettung von Chormusik und Rundfunk-Jugendchor in Wernigerode wahr? Was waren Ihre bisherigen Highlights vielleicht auch? Und wie haben Sie Ihre Arbeit in der letzten Jahre hier erlebt? Wie geht es Ihnen damit? Was waren so Ihre Highlights? Und warum ist Wernigerode eigentlich eine Chorstadt? Vielleicht für unseren Hörer auch nochmal.
Ja, also ich kannte Wernigerode und eben auch als Chorstadt über Aufnahmen des Rundfunk-Jugendchors schon aus meiner Jugend, die ja noch vor der Wende stattgefunden hat. Das heißt also, auch bei uns im Anführungszeichen auf Westen, Anführungszeichen zu, liefen Aufnahmen dieses Rundfunk-Jugendchors im Radio. Und als ich mich dann der Chormusik speziell zugewandt habe, war das ein Begriff und auch eine Klangkultur und Ästhetik, die uns fasziniert hat. jetzt die Wahrnehmung unmittelbar hier lebend, hier arbeitend, die ist ja natürlich nochmal wesentlich intensiver, weil man mitbekommt, was man schon ahnt, dass aus dieser Keimzelle raus, die Professor Grell gegründet hat und lange Zeit zur Blüte geführt hat, ja, natürlich diese ganzen ehemaligen Gruppen zum Beispiel auch entstanden sind. Also die Leute, die hier gesungen haben, die wirken an zig Schulen ja, auch als Schulmusiker. Und das, was da an Singekultur stattfindet, das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Und in dieser Tradition weiterarbeiten zu dürfen, bewusst aber auch diese Tradition so zu verändern, vielleicht auch, dass sie in dieser Zeit lebendig bleiben können und vital bleiben können. Das ist eine riesengroße Herausforderung, der ich mich mit Engagement, aber schon auch einem großen Stück Demut widme. Das ist also die Wahrnehmung des Ganzen. Mhm. Und dann die Highlights, ja, das sind so viele verschiedene Dinge, das ist wirklich schwierig. Also definitiv alles, was in diesem wunderbaren Konzerthaus stattfindet. Ja. Also dieses klar, Konzerthaus ist ja wirklich wie ein Geschenk mir zum Beginn meiner Amtszeit auch auf dem Silbertablett serviert worden. Als die Eröffnung ausfallen musste aufgrund der Corona-Pandemie, haben wir mit dem Orchester damals dieses Online-Konzert gestreamt, was jetzt noch im Netz nachzusehen ist. Damals war schon klar, für Chor idealer Raum, einfach nur fantastisch. Ja. Dann ist auch die Zusammenarbeit mit Christian Fitzner ein echtes Geschenk. Das ist ja freundschaftlich und kollegial ohne Ende. Und das müsste auch nicht zwingend so sein. Das erlebt man auch anders. Das heißt also, ja, all die Dinge, besonders natürlich dann die Eröffnung, als die Leute dann wirklich rein durften und dieses Konzerthaus auch freudig in Besitz genommen haben, sind toll. Die Japan-Reise im November, klar, auch ein Highlight, einfach deshalb, weil es eine große Reise ist, weil man einer völlig anderen Kultur begegnet und weil natürlich künstlerisch ja hochrangigste Dinge dort geschehen. Und dann aber auch vielleicht ein drittes, ein Konzert in Michaelstein, bei dem wir ein ganz neues Konzertformat ausprobiert haben. Das hieß Dein Leben in Musik und es gab kein festes Programm. Wir sind mit einem Koffer voller Stücke dorthin und das Publikum sollte uns durch Geschichten aus dem eigenen Leben oder durch Impulse, mit denen die einzelnen Musik verbinden, dazu anregen, mit Stücken zu antworten. Und das habe nicht ich ausgewählt, sondern das haben die jungen Leute ausgewählt. Die Skepsis bei einzelnen in der Planung beteiligten Leuten war immens groß, ob das überhaupt klappen könnte. Ich habe es mit Professor Dr. Domsken zusammen, der das moderiert hat, dann gemacht und es war ein unglaublich bewegender Abend. Die jungen Leute sind tatsächlich danach weinend raus aus dieser Konzertscheune, weil sie gesagt haben, sowas haben sie nie erlebt, bei keinem großen Konzert, auf keiner Bühne dieser Welt, weil der Kontakt zum Publikum so intensiv war. Also das möchte ich als Highlight eigentlich, obwohl dann eben nur 120 Leute drin waren, aber möchte ich da ganz deutlich hervorheben. Mhm.
Schön. Vielleicht lassen Sie uns noch mal kurz auf diese Japan-Reise blicken. Wer ist denn da im Umfang gereist und warum hat es diese Reise gegeben? Was war Anlass? Vielleicht für den Zuhörer noch mal, um das so ein bisschen nachzufassen auch.
Ja, ganz zu Beginn meiner Amtszeit im Januar 2022 war das Präsidium des Deutschen Chorverbandes und eben dieser Deutschen Chorjugend hier zu Gast in Wernigerode zu einer Klausurtagung. Mhm. Und da ich die Leute kenne, haben die natürlich sofort angerufen, wäre da ein Kurzkonzert des Rundfunkjugendchors möglich. Haben wir in Silvestri gemacht und der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, der Präsident des Deutschen Chorverbandes ist, hat dann anschließend beim After-Concert-Talk, ja, nennen wir es mal so, sofort gesagt, ihr Chor muss nach Japan. Was mich zunächst mal irritiert hat, weil ich also das überhaupt nicht zusammengebracht habe. Und dann, muss ich sagen, hat die auch eine gewisse Skepsis. Sie sehen es mir nach, weil es die Äußerung eines Politikers war und weil ich nicht hundertprozentig sicher war, ob ich mich darauf würde verlassen können.
Das fand ich ja so spannend, als ich das erste Mal gehört habe. Ja, dann ging es ja weiter, ne?
Genau. Mhm. Und dann haben wir in Leipzig, waren wir nochmal, ist er in unser Konzert gekommen, beim Deutschen Chorfest, hat mir rauslaufend, weil er zum nächsten Termin musste, zugerufen, wie steht's mit Japan? Haben Sie sich schon gekümmert? Dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und wusste, er meint es ernst. Und dann habe ich zu seiner Geschäftsführerin Kontakt aufgenommen. Und dann haben wir in viel zu kurzer Zeit eine, ja, aber ganz, ganz tolle Reise mit seiner Hilfe und in seiner Begleitung aus dem Boden gestampft. Nee, schon Toll. Professionell organisiert.
Ja, ja. Sie haben ja nun schon ein bisschen was auch zu dem Netzwerk gesagt, welches ja Ihnen auch ein Stück weit hilft und der Kultur natürlich in Wernigerode auch. Sie haben das Konzerthaus genannt, Sie haben Christian Fitzner genannt, Sie haben das Philharmonische Kammerorchester genannt. Wie würden Sie denn sozusagen aus kultureller Sicht ganz übergeordnet die Stadt Wernigerode einschätzen? Also wie ist Ihre Sicht auf die Stadt, was die insbesondere natürlich die Musikkultur anbelangt? Mhm. Haben Sie da so einen Überblick, so ein Gefühl für?
Ich versuche mir das mehr und mehr zu verschaffen und das ist jetzt wirklich ganz ehrlich gemeint. Ich würde das in jedem Vier-Augen-Gespräch genauso sagen.
Ja.
Im Verhältnis zur Größe der Stadt Wernigerode ist das, was hier stattfindet, einfach nur fantastisch. Und auch die ganze Bandbreite mit dem Jazzclub, ich war in einem fantastischen Konzert jetzt zum Jubiläum, auch drüben im Konzerthaus, mit all dem, was dann an Kabarett auch läuft, also eben weit auch über die Musik raus, ist das einfach aller Ehren wert. Also ich staune immer wieder und immer wieder aufs Neue und empfinde es als ganz großes Glück, hier mitwirken zu dürfen. Was ich mir wünschen würde und woran wir aber auch arbeiten, ist, dass immer noch mehr Gemeinsames entsteht. Dass also eben die Verbindung zum Kammerorchester läuft, zu Christian Fitzner läuft, aber dass wir da eben bei einer nächsten Gelegenheit vielleicht mal Jazz und Rundfunkjugendchor zusammenbringen. Wir haben das auch über das A Cappella Festival so ein bisschen versucht zu öffnen auch. Das sind Dinge, die wären dann nochmal das Sahnehäubchen auf dieser, bleiben wir im Wild, tollen Kulturtorte Wernigerode.
Mhm. Ja, das freut mich zu hören. Vielleicht nochmal eine Frage auch zu Ihrer Arbeit im Rundfunkjugendchor. Vielleicht um dem Hörer das auch ein bisschen klar zu machen. Wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen? Wie oft proben Sie? Wie oft kommen Sie mit dem Chor zusammen? Wie kann ich mir so eine Woche oder so einen Monat vorstellen? Wie läuft dann so eine Probe ab? Wie lange dauert das eigentlich? Und wie kommt man da ein Stück weiter, damit unsere Hörer vielleicht mal so ein Gefühl von ihrer ganz praktischen Arbeit bekommen? Das würde mich interessieren.
Ja, sehr gerne. Wir haben dreimal in der Woche 1,5 Stunden Probe.
Okay.
Das ist die Regelzeit, montags, mittwochs und donnerstags. Dazu kommen intensivere Probenphasen im Sommer. Jetzt in der Umstellung der Sommerferienregelung wird es die letzte Schulwoche sein. Was fast eine Revolution ist, weil wir nicht wieder die Ferien berühren. Ich denke, die Familien danken es uns sehr. Mhm. Im Herbst gibt es noch eine verlängerte Wochenendphase und vor den Winterferien. Das ist der Regelbetrieb Probenarbeit.
Ja.
Vor Konzerten, also ich versuche eigentlich auch, mit diesen Proben zurechtzukommen, nicht allzu viel mehr anzusetzen, denn die jungen Leute haben, ich sage das jetzt mal bewusst auch so, diesen ganz normalen Wahnsinn der gymnasialen Oberstufe- und Kursphase zu bewältigen. Und darauf komme ich mit meinen Proben, darauf kommt der Klavierunterricht, darauf kommt der Stimmbildungsunterricht. Und manchen reicht das nicht, die wählen dann noch Sprecherziehung und Chorleitung und Partiturspiel, weil sie so sehr in diesen Dingen aufgehen. Aber wir versuchen also mit diesen dreimal Probe pro Woche Rhythmen zurechtzukommen.
Ja, das stimmt, was dann manchmal die jungen Leute da auch für ein Pensum abarbeiten müssen, das ist schon...
Das ist wirklich immens und da kann man nur täglich den Hut ziehen.
Ja, ja.
Zum Teil mit tollen Abiturergebnissen. Nicht so, dass unsere Leute dann da irgendwie mit 3,5 vom Feld schleichen, sondern gerade das, der letzte Jahrgang war also sehr, sehr gut und das, der vorletzte noch besser, genau. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass zu uns Leute kommen, die das speziell wollen, mit einer hohen Motivation reingehen. Und man stellt sich manchmal vor, dass dieses Mehr an Musik dann einfach nochmal ermüdender und nochmal kräftezehrender ist. Aber im Idealfall ist es so, dass sie durch die Musik eigentlich einen Halt und einen Ausblick und die Motivation haben, mit der sie die Schule dann sogar noch leichter schaffen. Das wäre das Idealbild unserer Schülerinnen und Schüler. Das ist phasenweise unterschiedlich, nicht bei jedem gleich ausgeprägt, aber solche Leute haben wir nicht wenige.
Schön zu hören. Jetzt sind Sie ja vielleicht abschließend natürlich mit jungen Menschen auch als Pädagoge natürlich zusammen und das wird vielleicht auch immer mal den Blick oder das Gespräch auch über die Musik und über den schulischen Inhalt und über die Fächer hinaus zu aktuellen, weltpolitischen Themen. Ja, die Lage ist ja im Moment ein Stück weit auch unsicher, aufgeheizt auch und ein Stück weit auch teilweise populistisch, polemisch, wie man auch immer will. vielleicht mehr als das in den letzten 20, 25 Jahren der Fall war. Das kann man allerorts erkennen, an Wahlergebnissen bis hin zu Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, die wir hier in Wernigerode ja auch hatten. Mich würde nochmal als OB interessieren, wenn Sie über solche Themen sprechen in der Schule, wenn dafür Zeit auch ist, das ist ja nicht so viel, wie nehmen Sie Ihre Jugend, Ihre Jugendlichen wahr? Wie fügen Sie sich in diesen Zeitkontext ein? Wie würden Sie die aktuelle Situation insbesondere bei den jungen Menschen mit Blick auf Politik, mit Blick auf Gesellschaft, auf gesellschaftliche Herausforderungen, auch auf unsichere Zeiten einschätzen?
Das ist natürlich eine große Frage.
Ich weiß.
Also zum einen, die Zeit versuche ich mir zu nehmen, wo immer das möglich ist. Ich bin der Meinung, dass diese persönlichkeitsbildenden Dinge wichtiger sind als das, was wir musikalisch machen, auch wenn wir da natürlich nach den höchsten Weihen streben.
Klar.
Dann versuche ich auch innerhalb der Musik, in der Chormusik hat man immer textgebundene Musik. Ich versuche Stücke auszuwählen, die irgendwo in der Lebenswirklichkeit der jungen Leute andocken. Das ist natürlich auch mal Liebe, aber es geht schon los, wenn sie heute ein romantisches Stück über den deutschen Wald singen, dann kommen sie nicht drum rum, aus dem Fenster zu gucken und drüber zu reden.
Gibt es eigentlich gar nicht mehr so.
Genau. Dass das tatsächlich etwas ist, was man sich heute mit geschlossenen Augen vorstellen muss. Ne? Also dort geht es dann weiter. Und wir haben aber auch eben Stücke wie Advanced Democracy, wo es also aus der Zeit, als der Nationalsozialismus hochkam, wo Benjamin Britten ein Stück geschrieben hat, das ein ausgesprochener Aufruf war zu einem Aufstand gegen diese Dinge. Das heißt also, die Auseinandersetzung ist sehr unmittelbar, auch in der Musik. Wenn man dann ins Gespräch kommt, erlebe ich unsere jungen Leute als hochreflektiert, als zum Teil auch sehr unsicher. Die suchen diese Gespräche, die brauchen auch die Ruhe des Gesprächs, weil sie natürlich ansonsten diesem Bombardement von richtigen, falschen, lauten, marktschreierischen Wahrheiten oder Nichtwahrheiten ausgesetzt sind.
Ja.
Und da sind manchmal 3 Minuten auf dem Flur, denke ich, wesentlich wichtiger als irgendeine 1,5 Stunden Probe. Und dann versucht man in dieser Richtung, was mir sehr wichtig ist, nicht zu manipulieren und zu beeinflussen, sondern ich möchte, dass sie offen sind, verschiedene Dinge hören, sich eine eigene Meinung bilden und dann aber, wenn sie die haben, auch das Rückgrat entwickeln, die zu vertreten in einer gesunden Diskussionskultur. Das wäre mein Idealbild von einem Abiturienten, der dann wirklich eben sein, heißt ja, Reifezeugnis bekommt. Wir tun, was wir können dafür.
Glaube ich Ihnen. Vielen Dank. Vielleicht abschließend die Frage, Herr Göstl, wo sehen Sie den Rundfunk Jugendchor Wernigerode in 10 Jahren?
In 10 Jahren?
Oder in 20?
In 10 Jahren im Konzerthaus Liebfrauen, in 20 auch. Und unabhängig davon haben Sie vorher aufgezählt. Also ganz egoistisch würde ich wahnsinnig gerne mal mit dem Chor nach Afrika reisen.
Okay.
Das ist auch ein Kontinent, der nicht sofort nach Chormusik, deutscher Chormusik schreit, wo aber sehr, sehr viel los ist. Und Australien wäre toll. Aber das ist dann wahrscheinlich eher in 20 Jahren, weil da fange ich heute an, Geld zu sammeln. Und dann
klappt's
in 20 dann. Jahren könnte es dann klappen, wenn die Inflation nicht zu sehr voranschreitet. Nee, also der Rundfunk-Jugendchor, der wird in 10 und in 20 Jahren bestehen. Das ist eine tolle Einrichtung, es ist ein tolles Haus. Und ich tue alles dafür, in der dann ja auch für mich begrenzten Zeit, in 20 Jahren habe ich nicht mehr vor, ihn zu leiten, ihn so aufzustellen und so zu entwickeln, dass er strahlt und eben nicht nur Wernigerode und Sachsen-Anhalt, sondern wenn es geht, in die ganze Welt.
Herr Göstl, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, dass Sie mitgemacht haben beim Wernigerode-Podcast und ich danke Ihnen natürlich auch für Ihre Arbeit mit dem Rundfunk Jugendchor. Das ist eine Institution in Wernigerode, das war eine Institution und es wird eine bleiben, die entscheidend ist für die Kulturlandschaft in unserer Stadt und Sie haben Ihren Anteil daran und wie ich finde sehr charmant und sehr fokussiert das auch in den letzten Jahren machen. Dafür danke ich Ihnen, darüber freue ich mich sehr und das war ein hochinteressantes Gespräch. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und natürlich auch Ihrer Familie und dem Chor alles Gute. Danke fürs Mitmachen und ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht.
Allerdings, es war meine Premiere für einen Podcast und ich habe es genossen, mich mit Ihnen zu unterhalten.
Vielen Dank und ich sage alles Gute an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.